Petrus Brief, Kapitel 2, von Vers 20 bis Ende.
Nun, bei diesen verlesenen Worten, da wird uns doch so manches aus der Heiligen Schrift in Erinnerung gebracht. Und es ist auch notwendig, dass wir ein geistliches Verständnis erlangen, was Gottes Wort gerade dazu sagt, was es meint, was hier gemeint sei, damit wir wachsen durchs Wort. Das Wort Gottes ist für uns Menschen das Grundelement der Erhaltung, der Bewahrung, des Wachstums und der Bereitschaft, gefunden zu werden durch Gott hinsichtlich all seiner Geschehnisse. Ganz gleich, ob es sich auf das Zeugnis, das uns betrifft, bezieht, oder ob es sich auf unsere Glaubensstellung bezieht, oder ob es sich auf die Handlung oder Haltung der Hoffnung bezieht, alles haben wir in der Mitteilung und im Umgang durch sein Wort. Das ist sehr wichtig. Damit wird das Wort Gottes zum Schlüssel unseres ganzen Heilslebens, angefangen vom Hören seines Wortes bis zur Annahme im Glauben seines Wortes, bis zur Verwirklichung seines Wortes, bis zur Zubereitung durchs Wort, bis hin zum vollen Wuchse, sagt die Schrift durch Paulus, und dann durchs Wort die Zubereitung der Begegnung unseres Herrn, wenn er wiederkommen wird. Alles das vermittelt uns das Wort. Das Wort Gottes gibt uns Maßstäbe, Richtlinien und Verhaltensweisen für unser Verhalten im Glaubensleben des Einzelnen, aber auch für unsere Stellung und für unser Verhalten und für das Tun der örtlichen Gemeinde oder der ganzen Gemeinde Jesu. Alles das haben wir in seinem Wort. Durch dieses Wort Gottes, die Bibel, haben wir den Schlüssel zum Empfang des überströmenden Lebens, des Lebens, von dem Jesus sagt, dass wir es in Überfluss haben sollen. In diesem Worte haben wir die lebendige Freude in Jesus, auf dass eure Freude völlig werde. Das ist dieses Wort. In diesem Wort haben wir aber auch jede Bewahrung vor der Sünde. Wir haben in diesem Wort die Überführung und wir haben in diesem Wort die persönliche Reinigung. Wir haben in diesem Wort die persönliche Sättigung, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wir sehen also, wir haben in diesem Wort Gottes das Zentrum der Fülle des Herrn. Und mit diesem Wort haben wir es hier zu tun, nicht mit Menschenwort. Es ist ganz gewiss ein Unterschied, ob wir Menschenworte nehmen. Nun, wenn wir etwas sagen, ist sowieso nicht so tragisch. Aber wir haben in Deutschland schon große Leute gehabt, die haben große Töne von sich gelassen. Denken wir an das tausendjährige Reich. Wir wissen, wie sie zu Schanden geworden sind. Das dauerte nur kümmerliche Jahre. Aber wir wissen, dass diese Worte der Menschen vergehen. Nur das Wort Gottes hat das Zeugnis, dass dieses Wort nicht vergeht. Das ist ein Unterschied, nicht wahr? Zwischen den menschlichen Worten, die vergehen, und dem Wort Gottes, das da nicht mehr vergeht. Deshalb sollten wir das Wort Gottes recht ernst nehmen, freudig ernst, weil das Wort Gottes uns geschenkt ist zum Leben, nicht allein des irdischen Lebens, sondern auch, dass wir durchs Wort himmlisches Leben haben. Das ist die eine Seite. Nun wird hier in unserer fortlaufenden Betrachtung von Menschen geredet, die gezeichnet sind, wie wir es in den letzten Stunden hörten, vom Gericht, die da die Herrlichkeiten verlästern, die da einfach leben nach dem, was ihr Verstand ihnen vorgibt. Das ist das, was wir heute um uns sehen. Diese Menschen sagen ganz klipp und klar, und da machen sogar Kinder Gottes mit, ich möchte das hier betonen, sie lassen sich hineinziehen in den Strudel der Sünde und sagen, warum sollten wir nicht ein bisschen lustig sein? Ein bisschen lustig. Wir wissen, dass Gottes Wort ganz klar sagt, Paulus sagt, dass er nicht gewusst hätte, dass Lust Sünde ist, wenn nicht geschrieben stände, lass dich nicht gelüsten. Das fängt mit solchen Dingen an und hört mit jenen Menschen auf hier, die hier aufgezeichnet ist, sind vorlängst zum Gericht. Es sind Verwegene, es sind Sklaven des Verderbens, so werden sie hier genannt. Denn wenn sie nun entflohen den Beflickungen der Welt und durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesu Christi, aber nun wiederum in diese Dinge verwickelt und überwältigt werden, so ist nun ihr letzteres ärger geworden als das erste. Ist einiges dazu zu sagen. Zunächst möchten wir eine Parallele aufschlagen. Wir müssen darüber sprechen, weil es das Wort Gottes ist, in Matthäus 12. Und zwar ab Vers 43. Und da heißt es, wenn aber der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Örter, Ruhe suchend und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin, und wenn er kommt, findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, böser als er selbst, und sie gehen hinein und wohnen daselbst, und das Letzte des Menschen wird ärger sein als das Erste. Also wird es auch sein mit diesem Geschlecht oder diesem bösen Geschlecht ergehen. Wir wollen ganz kurz dieses Wort besehen, dass wir auch diese Bibelstelle mit verstehen. Hier heißt es, wenn aber der unreine Geist ausgefahren ist, zwar von dem Menschen. Was meint nun die Bibel, wenn sie solches sagt? Solange dieser Geist mit diesem Menschen Gemeinschaft hatte, war er im Übel. Allein wegen des Vorhandenseins dieses Geistes war er in einer Not. Wenn es so weit kommt, dass er ausgefahren ist, dann sucht er wieder eine Bleibe. Er sucht, wo er bleiben kann und findet keine Bleibe. Und dann heißt es in Vers 44, wenn er nun zurückkommt, so findet er es leer. Und das ist das Problem, über das wir ein ganz klein wenig sprechen müssen. Und das bezieht sich auf das Erste, auf den ersten Satz, wenn aber der Geist. In dem Augenblick, wo Menschen Befreiung erlangen und die Erlangung nicht gleichzeitig parallel läuft mit der Erfüllung des Geistes Gottes, dann findet der zuerst Ausgegangene, der mit dem ersten Zustand Verbundene, die Situation leer. Das heißt, für ihn geschmückt. Und es ist nicht nach Gottes Gedanken, dass Dienst getan wird, der nicht gleichzeitig darauf abzielt, den Feind zu schlagen und nun aber Raum zu machen für das Wirken des Heiligen Geistes. In dem Augenblick, wo wir uns nicht ganz klar in die Wahrheit des Wortes Gottes begeben, den Heiligen Geist nun wirken lassen und Raum geben in jede Richtung, geben wir dem erst innewohnenden ganz neu Platz, Möglichkeit und Raum, und dann sagt Gottes Wort hier im Beispiel, dann wird das Letzte ärger sein als das Erste. Dass wir hier diese Bibelstelle erkennen, die in irgendeiner Weise Bezug hat zu unserem Grundtext, den wir hier verlesen haben. So wird also das Letzte ärger sein, siebenfach ärger als das Erste. Wir haben nun hier in diesem Vers 20 so manches, was wir besehen müssen. Wir könnten, und mir hat man schon gesagt, das ist hier in diesem 2. Petrus Kapitel 2, Vers 20 ist der Beweis und Vers 21, dass Kinder Gottes verloren gehen könnten. Wir wollen auch diese Frage anhand dieser beiden Verse untersuchen. Was sagt die Bibel, Gottes Wort, über diese spezielle Frage aus diesen Versen? Zunächst wollen wir lernen, dass es sich in Vers 20 um solche handelt, die entflohen sind der Befleckung der Welt. Durch was? Die Kinder des Lichts sind auch entflohen der Befleckung der Welt. Und dennoch ist ein großer, gewaltiger Unterschied. Diese Leute, von denen hier Gottes Wort redet, sind solche, die sich auf dem Boden der fünf törichten Jungfrauen begeben haben, nämlich die Glaubensseite abgerungen haben. Wir finden das gleich. Und zwar heißt es, entflohen den Befleckungen der Welt durch, nicht durch die Wiedergeburt, sondern durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus. Das war nur ein Effekt der Erkenntnis. Das ist entscheidend für uns, auch für unser Zeugnis. Dass wir klar erkennen, dass wir nicht wiedergeboren sind, indem wir Jesus als den Christus erkennen. Das Erkennen Jesu rettet uns nicht, sondern die Annahme seines Opfers durch Buße und durch Glauben. Dazu waren die fünf törichten Jungfrauen nie gekommen, sondern jene Klugen, die ihre ganze Hinwendung darauf legten, mit dem lebendigen Gott Jesus Christus nicht nur im Gedächtnis, in Erinnerung zu sein, in Erkenntnis ihn erfasst zu haben, sondern in ihren Herzen durch das bleibende Wort Gottes. Wenn nun solche, die der Weltbefleckung durch Erkenntnis sich entzogen haben, nun wiederum mit den Dingen der Welt verwickelt werden und von den Dingen der Welt überwältigt werden, dann sagt Gottes Wort, dann wird das Letzte ärger sein wie das Erste. Ich möchte hier gleich zur Beweisführung in den nächsten Vers übergehen, damit wir es gut verstehen. Denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit, jetzt wieder Erkenntnis, nicht erkannt zu haben, als nachdem sie ihn wieder Erkenntnis erkannt haben, umzukehren. Und jetzt kommt die Lösung. Von den ihnen überlieferten heiligen Gebot. Von wem redet Petrus? Von solchen, nicht etwa von solchen, die wiedergeboren waren, sondern vom heiligen Gebot. Haben wir das jetzt verstanden? Vom heiligen Gebot. Also nicht von der Wiedergeburt, da steht nichts von da. Wir sehen auf der anderen Seite jenen Charakter des Briefes, petrinischen Briefe, die sehr eng verbunden sind, noch mit Gesetz. Oder mit den gesetzlichen Handlungen, eben mit dem heiligen Gebot Gottes, der 10 Gebote. Wir wissen, dass die zehn Gebote eine ganz andere Bedeutung hatten für Israel, auch nachdem Jesus am Kreuz gelitten hat, gegenüber uns. Denn Israel war mit dem Gesetz verbunden und wir nicht. Und deshalb vermögen wir recht schlecht, uns hineinzuversetzen in die Situationen jener damaligen Zeit, in der das Gesetz galt. Für uns ist das ganz klar, dass Jesus Christus des Gesetzes Ende ist jedem Glaubenden. Aber für Israel war das weit schwerer. Sie kamen aus dem Element des Gesetzes und hatten ihre Rechtfertigung im Gesetz. Was würdest du sagen, wenn man dir heute sagt, du brauchst nicht mehr zu glauben? Wo wir heute unsere Rechtfertigung aus Glauben haben. Sie hatten ihre Rechtfertigung aus dem Gesetz. Wer das Gesetz tut, so steht es geschrieben, wird durchs Gesetz leben. Das war das Grundmotiv. Das war die Plattform, die Basis des Errettetseins im Alten Testament. Von ihnen wird gesagt, dass sie jetzt dieses Gesetz, das ihnen Abgangsbasis für die Errettung war, nicht mehr gelten sollte. Das ist nicht so einfach. Nicht mal. Wir haben es heute leichter durch die Gnade des Herrn. Wir sehen also, dass in den Versen 20 bis 21 keine Wiedergeborenen gemeint sind, sondern solche, die erkannt haben, sich von der Befleckung der Welt abzukehren, abzuwenden, nun einen Glaubensweg zu gehen, ohne es zur Wiedergeburt kommen zu lassen. Und Geschwister, wir müssen da sehr wachsam sein, dass wir das ganz klar sagen, dass ja nicht hier in unserer Mitte jemand ist, der meint, er könnte durch die Erkenntnis verbunden mit dem Glauben errettet sein. Die Bibel sagt ganz klar, dass wir nicht durch Glauben errettet werden, sondern durch Gnade. Paulus sagt ganz klar in Epheser, durch Gnade seid ihr errettet. Und Gnade ist etwas, das nicht von uns kommt. Das ist die Seite Gottes. Aber Gott nimmt die menschliche Seite, unser Kommen im Glauben zu ihm und verbindet nun in der Gnadenerweisung Gottes unseren Glauben, denn unsere Rechtsprechung durch Gott vor dem Vater geschieht jetzt durch unser Gekommensein. Unser Gekommensein basiert auf dem Boden des Glaubens. Wir haben geglaubt, zu Jesus kommen zu müssen. Und darin haben wir unsere Rechtsprechung oder sprich Rechtfertigung. Gott sieht uns durch unser Kommen in der Annahme des Blutes Jesu, nun in der Vollkommenheit des Opfers unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, und stellt uns als solche, die absolut abgewaschen sind vom Unflat der Sünde, nun dem Vater da ohne Flecken und Runzel. Eine herrliche Sache. Es ist deshalb notwendig und wir sollten mehr Wert darauf legen, wenn wir Einzelne zu Jesus führen, auch bei den Kindern, dass sie uns notfalls nachsagen, ist immer gut, bei ihrer Bekehrung, Herr Jesus, komm du jetzt in mein Herz, damit es nicht eine Sache der Erkenntnis bleibt, sondern eine Sache des Herzens. Lasst sie ruhig sprechen, nehmt euch ruhig so viel Zeit. Darin offenbart sich die Liebe zum Nächsten. Nehmen wir uns Zeit und lassen uns nicht drängen, wenn sich jemand Jesus übergeben will, und sagen wir es ihnen vor, so jetzt sprichst du, Herr Jesus, lass jetzt deinen Heiligen Geist in mein Herz einziehen. Und jetzt sag, jetzt rufe mal den Heiligen Geist. Ich rufe jetzt den Heiligen Geist, dass er in mein Herz einziehen soll. Herr Jesus, ich rufe, dass du jetzt diesen Geist sendest, der vom Vater ausgeht. Ist einfach notwendig. Dieses Beispiel mit den 10 Jungfrauen lehrt uns einfach, dass es notwendig ist, hier nicht nur auf der Erkenntnis stehen zu bleiben. Das soll damit gesagt werden. Denn im Glauben, das ist die menschliche Seite, standen alle 10. Da unterschieden sie sich in nichts. Aber hinsichtlich der Erfüllung des Geistes unterschieden sie sich wesenhaft dergestalt, dass jene 5, die da töricht genannt werden, dem Bräutigam nicht begegneten. Das ist eine ernste Angelegenheit auch für uns. Wir wissen uns sicher in Jesu Armen, wenn wir seinen Geist haben. Wir brauchen uns hier nicht beängstigen zu lassen, das möchte ich jetzt vorausschicken. Haben wir das Zeugnis Jesu, dann haben wir seinen Geist. Interessant ist, dass diese 5 törichten Jungfrauen das Zeugnis Jesu nicht hatten, sondern sie hatten die äußere Form. Das ist hier entscheidend. Und jetzt beachten wir bitte, die äußere Form können wir durch Religiosität nachahmen. Ich möchte nur sagen, dass es keine größeren Kletterkünstler gibt. Vielleicht denken wir hier an Katzen und Affen und so weiter, die sehr schnell auf Bäumen sind, als die Menschen. Es gibt keine besseren Theaterspieler als die Menschen, als wir. Denn unser ganzes Leben ist ausgefüllt immer im Positiven zu erscheinen und keiner bemüht sich, schlechter zu sein. Aber wir legen einen großen Wert darauf, das hat Gott uns nicht geheißen. Ich möchte daran erinnern. Gott hat uns nicht geheißen, Wert zu legen auf unsere weiße Weste. Das machen wir von uns aus. Das ist eine Regung des alten Adamitischen, nämlich des Fleisches. Wir sind jetzt im Übergang zum Kapitel 3. Da gibt es dann knallharte Dinge, ich möchte es jetzt schon sagen. Ich möchte schon darauf vorbereiten. Das nächste Kapitel ist nichts für Nicht-Wiedergeborene, sondern nur für Kinder Gottes. Solche, die nicht wiedergeboren sind, werden dieses nächste Kapitel 3 nicht verstehen, denn hier geht es in die Tiefe. Und wir wollen uns heute schon ein klein wenig darauf vorbereiten. Fest steht, dass nach Vers 22 diese Menschen in einem Sprichwort der Wahrheit leben. Wahren Sprichwort heißt es hier. Es gibt also auch Sprichwörter, die Wahrheit in sich tragen. Das ist ganz klar, hier steht es geschrieben. Ein wahres Sprichwort. Der Hund galt in Israel als ein unreines Tier. Und deshalb finden wir auch die Person des Lazarus am Tore des Reichen verbunden mit dem Tier der Unreinheit, dem Hund. Hier soll dargestellt werden, dass er in jeder Weise nicht mehr die Würdigkeit eines Menschen besaß, sondern Gemeinschaft pflegte mit dem Hund. Das ist eine bittere Sache, dass sich der Reiche, der so viel Geld hatte, nicht erbarmte über den, der auf den Hund gekommen war. Nicht wahr? Das ist eigentlich der ganze Auftrag Jesu. zu uns. Denn bitte erschrecken wir nicht, zu uns Hunden zu kommen. Er sagt's ganz klar. Die Bibel sagt das. Alle, die Jesus nicht im Herzen haben, bezeichne die Bibel als Hunde. Draußen sind die, so steht es in der Offenbarung, die Hunde. Das ist das Problem unseres christlichen Abendlandes, dass man die Menschen draußen verkommen lässt in ihren Sünden. Aber die Tiere nimmt man herein und gibt ihnen jeden Tag ein Kotelett. Das ist die Problematik. Die Bibel, Gottes Wort sagt, dass die Hunde draußen sind. Wir haben die Mitteilung bei diesem Weib, dass da im Glauben gefunden wurde. Die Bibel bestätigt das und sagt, es müssen ja auch, die schränkt das Hund etwas ein. Der Hund wird dann etwas lieblicher und sagt, die Hündlein leben von den Brosamen, die vom Tische ihrer Herren fallen. Das Wort Hündlein gebraucht sie für die Darstellung der Heiden. Ich übernehme die Garantie, wenn er vorher nicht stirbt, wird aus dem Hündlein ein Hund. Die sind draußen. Interessant ist, dass wir von Natur aus durch die Annahme der Sünde vor Gott zu Hunden geworden sind. Die Bibel hat es bestätigt im 2. Petrus Kapitel 2, dass es in Vers 12 heißt, diese aber, wie unvernünftige, natürliche, seht ihr, Natur, natürliche Tiere, geschaffen zum Fangen und Verderben, nicht zum Essen. Deshalb werden die Hunde nicht gegessen. Zum Fang und zum Verderben. Es ist eine Problematik, wo der Mensch hingekommen ist durch die Sünde. Jetzt sehen wir, wie weit, weit wir von Gott entfernt worden sind durch die Sünde. Wir sind vor Gott zu Hunden geworden. Aber interessant ist, dass Gott so göttlich ist, dass seine göttliche Liebe dahin reichte, um uns Unwürdige zu erfassen durch seine liebende Hand, die er uns gereicht hat, durch das Kommen Jesu und sein Sterben am Kreuz. So hat er uns gewürdigt, an seiner Tafel teilzunehmen, durch Gnade, nicht durch Verdienst, nicht durch unseren Glauben. So sitzen nun die ehemals angesprochenen Hündlein, geheiligt, gewürdigt, reingewaschen durch des Lammes Blut, und Gott schämt sich nicht, mit uns Gemeinschaft zu haben an der Tafel Gottes, an seinem Tisch. Es ist gut, dass wir uns daran erinnern, Geschwister, damit wir nicht zu hochmütig werden, denn dann fallen wir aus der von Gott gegebenen Gnade, weil die Bibel ja bestätigt, dass er dem Demütigen die Gnade gibt. So sollten wir uns erinnern, wo wir hergekommen sind. Das liegt übrigens auch in der Mitteilung im Gedächtnis seines Todes, nämlich des Todes, den Jesus am Kreuz erlitten hat, als er für uns starb. Wir sollen nun in den Zeichen von Brot und Wein erkennen, dass nicht nur Jesus gestorben ist, sondern dass er meiner Sünde
Das ist das Gedenken Jesu. Nicht nur, dass er gestorben ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber die, die mich persönlich betrifft, dass ich der Schuldige bin, dass er sterben musste. Weil er Gedanken der Errettung und Erlösung hatte. Weil er Gedanken der Liebe und des Friedens mit uns hatte. Weil er Gedanken hatte, wieder Gemeinschaft zu pflegen mit denen, die da ähnlich wurden, den Gefallenen, den Tieren der Unreinheit. Wir haben dieses Bild herausgenommen in Sprüche 26, Vers 11. Da ist das entnommen, was wir hier durch Petrus angezeigt haben. Und zwar heißt es in Vers 11, wie ein Hund, der zurückkehrt zu seinem Gespei. So ist der Mensch, wenn er ein Tor ist, der in seiner Torheit oder Narrheit sein altes Leben nicht abgelegt hat, sondern das natürliche Leben wiederholt. Verstehen wir? Das heißt, dass die Kinder Gottes nicht mehr im Zustand des natürlichen, des alten Adam, des natürlichen Wesens geschaut und gesehen werden sollen, sondern dass wir jetzt Menschen des Geistes sind, dass einer vom anderen empfängt geistliche Speise, Aufrichtung, dass einer dem anderen im Glauben und in der Hinwendung und im Wort dienlich und förderlich ist, damit wir uns Hilfe sind, damit wir nicht als Kinder Gottes zurückkehren zu den Elementen des Todes und des Verderbens, das um uns lagert, aus dem wir gekommen sind, aus dem wir errettet worden sind. Bitte, was ist Errettung? Wir haben gesagt, Errettung ist eine Veränderung aus einem Zustand äußerster Not. Nämlich der Not, in der das Wasser bis an die Seele gekommen ist. Diese Mitteilung des Psalmen, des Psalmwortes, das Wasser ist bis an die Seele gekommen, deutet hin auf die Trennung des Leibes von der Seele. Nun, die Seele verträgt noch das Wasser, die wird nicht nass, aber unser Leib verträgt es nicht lange. Wenn der zu lange im Wasser unten, da geht er kaputt. Und Gott hat uns ja nun nicht als Wassertiere geschaffen. Wir können auch mal ein Stück schwimmen, aber wir sind ja geschaffen auf dem Lande. Gott hat uns geformt auf der Erde und nicht im Wasser. Zwar ist die Erde entstanden im Wasser, da kommen wir dann darauf. Aber Gott hat uns nicht gebildet im Wasser. Er hat uns zwar gebildet durch sein Wort und durch seinen göttlichen Hauch und durch seine Formgebung der Materie, und durch die Verbindung seines Odems. Aber er hat uns nicht geschaffen im Wasser. Sonst wären wir Fische. Ein Hund kehrt zurück zu dem, was er verloren hat. Wenn einer errettet ist, wir sehen das Bild der Nordsee. Die Nordsee ist ein recht schmutziges Gewässer. Ich war eigentlich erschrocken. Die Elbe, die sieht man bald mitten in der Nordsee. War immer sehr enttäuscht. Strömt viele Kilometer heraus in die Nordsee. Da sieht man diesen braunen Toast. Wenn da heraus jemand aus äußerster Lebensnot gerettet wird, wir sagen so, nach der menschlichen Art, dann hat er Glück gehabt. Ne? Wenn wir als Kinder Gottes in die Bewahrung kommen, dann sagen wir, der Herr hat Gnade geschenkt. Es klingt besser. Es klingt gottgemäßer. Es ist richtiger. Aber stellen wir uns vor, jetzt ist einer aus äußerster Not errettet worden und jetzt steht er oben auf diesem Seenotkreuzer und bedankt sich beim Kapitän, der hat am Mords geschielt, bis er den ausfindig gemacht hat mit den auf Wache Stehenden. Dann ist bei dieser stürmischen See, ist dann an Leinen solch ein Boot heruntergelassen worden. Und das ging mal auf, im nächsten Augenblick wieder 8 Meter tiefer. Musst mal sehen, wie das dazu geht. Da wackeln die Hosen, wenn du das so siehst. In diesem Augenblick ist er errettet worden und er bedankt sich bei der Mannschaft, die unter Einsatz ihres Lebens diesen Ertrinkenden aus den Fluten herausgeschafft haben. Der uns aus diesem Zustand herausgeführt hat, ist Jesus. Und er bedankt sich bei dieser Mannschaft. Das Schiff kennt er selbst noch. Und wenn er sich bedankt hat, dann springt er über die Reling wieder rein. Ist ein verrückt gewordener. So vergleichen, jawohl, so Gottes Wort vergleicht das. Mit närrischen. Die sind verrückt geworden. Die stürzen sich wieder in das alte natürliche Element des Todes. Woheraus sie Gott durch seine Erkenntnis erlöst und gerettet hat. Dort stürzen sie sich wieder rein. Binden sich wieder Larven vors Gesicht. Gott hat sie gar nicht so geschaffen. Was binden sie sich denn vor? Etwas, was sie gar nicht sind. Mit furchtbaren Vorbildern. Weil sie es vorbinden, haben sie es vorgebildet. Und das, was sie vorgebildet haben, sind Bildnisse Satans. Das ist ihr Vater. Wir sehen jetzt, wie furchtbar es ist, wenn wir als Kinder Gottes nicht fliehen den Dingen, die Gottes Wort als Welt bezeichnet. Können wir in diesem Element noch ein klein wenig lustig sein, woheraus Christus unter Hingabe seines Lebens uns Erlösung gebracht hat. Weißt du, dass es dem Herrn Jesus viel mehr gekostet hat, als wenn du gestorben wärst? Weil Christus war Herr des Lebens und du bist Herr des Todes, musst sterben. Der Tod wird über dich Herr sein, weil du gesündigt hast. Aber Christus hatte keine Sünde an sich. Hier sehen wir schon, welch ein göttliches Maß voll Liebe dazu gehörte, für diese Hündlein sich in die Todesfluten zu werfen und sich von den Todesfluten überwältigen zu lassen. Jesus. Er hat es getan. Und sein Sterben, aber nur sein, nicht unser, sein Sterben, auch nicht das Sterben der Märtyrer, sein Sterben war vor dem Vater angenehm, weil mit seinem Tod keine Sünde verbunden war. Wir müssen uns, Geschwister, die Dinge so illustrativ vorstellen, wie es hier gesagt wird, sonst können wir uns nicht genügend hineinversenken, was es Jesus gekostet hat, woheraus wir geführt worden sind, durch einen starken Arm Gottes, wie töricht wären wir, wenn wir das Element der Sünde, des Todes wieder aufsuchen würden, nachdem wir Kinder Gottes geworden sind. Es sind aus einem Hund, wird niemals ein Mensch, genauso wie unsere Vorfahren keine Affen waren, auch wenn das in der Affenschule Darby's gelehrt wurde. Die Bibel sagt, der Hund kehrt wieder zu seinem zurück. Hier unterscheidet sich der Errettete, dass er nicht wieder zurückkehrt. Das ist ein Bild der Errettung. Er kehrt nicht mehr zurück. Oder? Hast du noch Lust in deinem Herzen zurückzukehren zum Element? Zu dem Element, was der Hund verliert. Und dann heißt es, so ähnlich ist es mit der gewaschenen Sau, die kannst du 100-mal schrubben. Die wird sich immer wieder in dem Element bewegen, was sie verloren hat, im Kot. Warum? Geschwister, genauso ist es um unser natürliches Wesen, wenn es nicht zur Wiedergeburt gekommen ist. Nur die Kinder Gottes sind die einzigen in der ganzen Schöpfung, die durch das Werk Jesu am Kreuz nicht wieder zurückkehren müssen zur alten Sünde. Oder hast du sie noch lieb? Sollten wir uns ganz neu einen Blick schenken lassen über die Herrlichkeiten Gottes, dass nicht nur wir ihn, unseren Herrn, erkannt haben, sondern dass auch er uns erkannt hat, nachdem wir in dieser neuen Schöpfung vor ihm als Kinder des Lichts gesehen werden, die entflohen sind dem furchtbaren Gericht und damit dem Code dieser Welt.
Denn es steht ja hier im ersten Vers, Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus, den er den Brief schreibt hier. Das ist ja an die gerichtet auch. Also ich weiß nicht, ich komme da nicht ganz mit. Warum das nicht
der an Brief ist gerichtet.
Wiedergeborene, bitte lass mich doch mal ausreden. Warum das nicht an wiedergeborene Christen gerichtet sein soll. Denn dein Bild mit dem Ertrinkenden in der Nordsee, oder ist ja egal wo, das ist ja doch auch eine der... Er hat sich retten lassen. Also Rettung heißt, dass ich vom Tode zum Leben errettet bin. So sehe ich das.
Der Brief ist gerichtet an Wiedergeborene. Dieser Brief ist gerichtet an Kinder Gottes. Aber der Inhalt des Briefes handelt nicht nur über Kinder Gottes, sondern nimmt Bezug auf die, die noch nicht errettet sind, auf die Unerretteten. Dieser Bezug beginnt bereits ziemlich früh in diesem Brief, nämlich am Anfang von Kapitel 2. Ja. Da heißt es, waren auch falsche Propheten unter dem Volke. Damit beginnt es bereits. Der Bezug der Unerretteten.
Wieso? Das ist okay, kein Bezug dazu. Weil der jetzt schreibt, da waren auch falsche Propheten unter dem Volke. Was hat das damit zu tun?
Hier beginnt in dem Brief diese andere Perspektive, wo die Situation der Ungläubigen beleuchtet wird. Wo das Handeln, das Wesen und das Wirken der Ungläubigen an die Gläubigen geschildert wird. Damit die Gläubigen eine Perspektive, eine Erkenntnis davon bekommen.
Wir finden es ja auch in allen anderen Briefen der Bibel. Galaterbrief, Gegenüberstellung der geistlichen Christen und der fleischlichen, dass man auch da immer wieder sich selbst prüfen kann an dem Maßstab, den Gott gesetzt hat. Dass der eine oder der andere dadurch darüber Buße tut, indem er sich erkennt und dadurch durchdringt. Flehe zum Herrn kommt. Auch hier ist es da immer wieder als Warnung für die Ungläubigen und auch dann eine Warnung für die Gläubigen, dass sie auf diejenigen, wo sie solchen Wandel sehen, dass sie ihnen nachgehen und sie zurechtbringen. Denn wir sind ja auch verantwortlich für die anderen, die mitten in unsere Gemeinde kommen und noch nicht wiedergeboren sind, dass wir dann halt ihnen das sagen, wie es das Wort Gottes sagt, und ihnen zum klaren Durchbruch und zur Wiedergeburt verhelfen, indem wir ihnen einfach die Konsequenz immer wieder zeigen.
Ich habe noch was dazu sagen. Ich hatte auch zuerst mal Zweifel gehabt über diese Stelle. Ich habe ja auch mit dir mal drüber gesprochen, über diese Stelle. War ich mir auch nicht ganz sicher. Die Klarheit hat mir eigentlich der letzte Satz gegeben von Kapitel 2. Der Hund kehrte um zu seinem eigenen Speier und die gewaschene Sau zu Wälzenfurt. Das ist ja ganz klar, dass es hier sich um nicht wiedergeboren handelt. Aber ich habe jetzt noch mal eine andere Frage dazu. Ja, du hast Bezug genommen auf Matthäus 12,45. Da wird gesprochen von einem Haus, das leer und gekehrt ist. Wie ist es dann möglich, dass ein Haus leer und gekehrt ist bei solchen, die nicht wiedergeboren sind? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
Bitte?
Dann
nächstes
Mal auch eine Frage.
Ich erkenne. Die springen durch. Die erkennen ihn recht gut. Die erkennen ihn viel mehr, als wie sie ihn erkennen sollen. Die erkennen nur sich nicht. Im Lichte Gottes. Das ist das, was fehlt. Wenn ihr fragt, wer Jesus ist, das können die mitunter genauer sagen, wie die alten Evangelischen. Wenn nicht zur Wiedergeburt kommen braucht, lehren sie, ihr braucht nur Werke zu tun. Weil ihr ja schon getauft seid. Henry, nochmal deine Frage, ich weiß jetzt nicht mehr genau.
Ja, du hattest Bezug genommen auf Matthäus 12,45, ja?
Ja.
Da wird doch davon gesprochen, dass das Haus leer und gekehrt ist.
Ja.
Jetzt meine Frage war, wie ist es möglich, dass ein Haus leer und gekehrt ist, bei solchen, die nicht wiedergeboren sind?
Ja. Das ist das Betrübliche. Wer den Heiligen Geist nicht hat, dass der leer ist.
Ja, aber es handelt sich doch hier um einen unreinen Geist.
Eben, der ist nicht mehr drin. Und damit ist er leer.
Ja, wie kann der rauskommen?
Das ist eine weitere Frage, über die wir ja jetzt nicht unbedingt eingehen müssen, wie der rauskommt. Die Bibel, die hat jetzt nur den Tatbestand, dass er ausgefahren ist. Diesen Tatbestand nimmt hin. Das würde sicherlich jetzt zu weit gehen, wenn wir jetzt diskutieren würden, wie wird er rausgeschmissen, wenn der noch nicht Kind Gottes ist und so weiter. Ja, nee, das ist aber nicht hier gerade in unserer Bibel angebracht, über solche Dinge zu verhandeln. Ich glaube, wir sollten das Wort Gottes, weil es auch so redet, als gegeben annehmen, wie es hier steht, er ist raus, der Kerl ist raus, und durchwandert jetzt irgendwo. In dem Augenblick ist der Betreffende, wenn er nicht durch den Heiligen Geist, weil es oben heißt, den unreinen Geist, im Vergleich zum reinen Geist. Er war leer von allem. Das heißt, dass wir keine Lehre vertreten können der Selbsterlösung, der Selbstbesserung, der Selbstbewahrung, der Selbstreinigung. Sondern wir brauchen einen, der uns bewahrt. Wir brauchen einen, der uns reinigt. Und das ist Jesus, durch seinen Geist. Durch den Geist Gottes. Dieses Leer bezieht sich also, weil der raus war, das war sein Besitz. Der war raus, jetzt war er leer. Gab er nicht vom Geist Gottes in Besitz genommen wird, der wird wieder von dem in Besitz genommen, der ihn vorher oder primär ausgehend schon in Besitz hatte. Das ist wie bei dieser
bei diesem Hund und bei diesem Schwein. Das sind zwei Tiere, die im Alten Testament als unrein bezeichnet wurden. Das Unreine ist unser natürliches Wesen, unser Fleisch. Das Fleisch der Kinder Gottes ist nicht besser wie das der Verlorenen. Deshalb konnte Jesus auch am Kreuz das Fleisch nicht erretten. Deshalb sagt Herr Jesus, was vom Fleisch ist, bleibt Fleisch. Ist ganz klar. Warum sagt denn der Herr, das bleibt? Weil Gott das Urteil gesprochen hat. Weil das Fleisch in Sünde gekommen ist, gibt es nur noch den Lohn der Sünde. Das ist der Tod. Das ist an sich ganz einfach, wenn man es weiß.
Dieses Leer vielleicht, das ist mal verständlich, aber dieses gesäubert und geschmückt, hat er nicht der unsaubere Geist, hat er nicht eine Sauerei zurückgelassen? Oder hat es noch geschmückt, bevor er gegangen ist?
Nein, nein.
Darf ich das mal kurz sagen, wie ich das verstehe? Für ihn, für den unsauberen Geist, war das Haus offensichtlich nicht mehr schön, dass er gegangen ist. Also ist davor etwas passiert, dass das Haus für ihn unschön wurde. Und diese Situation hat sich inzwischen verändert, als der böse Geist wiederkam. Und er fand das Haus wieder schön. Andersrum gesehen, aus der göttlichen Perspektive, war es eben dann, wenn es für den bösen Geist schön war, geradezu unschön.
Genau, das ist es. Diese Bezeichnung geschmückt war ja die Einladung, noch 7 andere mitzubringen. Das war ja das Schöne für diesen Unsauberkeitsgrad. Ne? Weil der Geist der Reinheit Jesus fehlte. Deshalb konnten noch 7 andere mit hineingehen.
Das heißt mit anderen Worten, das Herz hatte sich der Sünde nochmals mehr geöffnet gehabt.
Ja, ja.
Kann ich das nicht im übertragenen Sinne auch dann auf Kinder Gottes anwenden, wenn sie sich erneut der Sünde öffnen, von der sie vorher frei waren?
Ja, hinsichtlich des Fleisches natürlich. Ja, ja.
Ganz klar. Aber nicht hinsichtlich der Errettung selbst.
Wenn sie wiedergeboren waren, nicht hinsichtlich ihres ewigen Lebens, sondern hinsichtlich ihres Fleisches. Das ist ja auch der Grund, weshalb Paulus jene dem Satan übereignete zum Verderben des Fleisches, damit aber die Seele gerettet werde am Tage der Erlösung. Das ist es ja.
Also ist doch ganz entscheidend, wenn die Finsternis ausgetrieben ist oder das Herz sich dem Herrn Jesus geöffnet hat, dass der Jesus voll Besitz ergreifen kann und dass nicht Dinge der Sünde festgehalten werden, die das Rückkehren des Feindes ermöglichen.
Jawohl. Ich möchte noch hier anknüpfen und möchte das noch weiter konstatieren, dass in dem Moment, wo wir, wie hier in Matthäus 12, Vers 43 mitgeteilt bekommen, dass er raus ist, in jedem Fall für den Feind unser Haus schmücken, wenn wir nicht Jesum ins Herz einziehen lassen. Dann wird sie ihm verewigt. Der bringt keine 7 mit, das sagt. Da bleibt er am öden Ort.
Muss denn unbedingt durch andere Personen hier ein Geist ausgetrieben sein? Kann es nicht auch auf die Weise, dass ich einfach
wir haben
für Jesus öffne? Kann ich hier immer der Punkt genommen werden?
Nein, das kann es hier nicht sein, sonst wär der Geist Gottes drin gewesen, wenn er es nicht geöffnet hat. Er hat sich durch Sünde geöffnet.
Ja, aber erkannt hat er ja, dass er Jesus braucht. Und somit?
Das steht nicht hier. Nicht
ja, sonst hätte doch der Geist nicht ausbleiben können.
Das wissen wir nicht.
Kann das nicht auch ein Zustand sein, dass ich Sündenbekenntnis geleistet habe und eben doch noch nicht den Heiligen Geist habe?
Ja, wir kommen jetzt auf ein Gebiet, sehe es schon. Ich wollte es nicht anreißen, aber wahrscheinlich, ihr zwingt mich dazu. Wir kommen jetzt auf ein Gebiet, das uns wesenhaft von der Arbeit von Dr. Koch unterscheidet. Und zwar sagt Dr. Koch, dass er diesen Dienst tut, auch bei solchen, die nicht wiedergeboren sind. Die Bibel sagt weder das eine noch das andere. Möchte darauf zurückgreifen, ja. Ich möchte hier nichts sagen. Ich möchte nur auf diese Bibelstelle verweisen, dass es gefährlich, dass es eigentlich schade ist. Warum ist, wenn der eine drin gewesen, da hätte er nur ein Siebtel seiner Unschere gehabt. Da könnte er gleich drin bleiben. Nicht wahr? Da wäre besser dran gewesen. Wir dürfen diesen Dienst der Befreiung auch an Okkultgebundenen ausschließlich und nur tun in Verbindung mit einer Übergabe an Jesus der Betreffenden. Und sonst nicht, das ist meine Auffassung. Wenn wir es anders sehen, ich würde niemand hindern. Aber dann haben wir solche Bilder hier. Da wird es hinterher siebenfach ärgern. Das ist doch klar. Wenn jenes Bewahrende, der Geist Gottes, nicht da ist, er selbst kann sich vor den siebenfachen Sündenfall nicht bewahren. Der Adam hat sich nicht bewahrt. Die Eva nicht. Und da werden wir heute, nachdem wir solch einen riesigen Berg Schuld vor uns haben, erst recht nicht bewahren können. Heute, wo die Macht des Feindes so gewaltig zugenommen hat, erst recht nicht bewahren. Das sage ich. Wir brauchen Jesus mehr denn je in unseren Herzen, ihn wirken zu lassen. Das Einzige, was es für uns gibt, Geschwister, ist Jesus suchen, zu Jesus rufen und beten. Das sage ich. Da bleibt das ganze Geröll weg. Aber von ganzem Herzen Jesus suchen, zu Jesus rufen und beten. Auf die Frage von Helmut einzugehen. Es ist richtig, dass der Brief, es wurde ja schon gesagt, an Gläubige geschrieben ist, aber es kommt nicht darauf an, allein an wem ich den Brief schreibe, sondern was ich reinschreibe. Und das, was in diesen Brief hereingeschrieben ist, ist der Brief, der an Gläubige gerichtet ist, der enthält so mancherlei über Gläubige und auch über solche, die nicht wiedergeboren sind. Und weil solche in der Gemeinde waren, die nicht wiedergeboren waren, die vorlängst zum Gericht aufgezeichnet waren, sagte, und da will er sie entlarven, indem er ihr Verhalten, ihren ganzen Lebenswandel mit Namen benennt, ihre Sünden aufzählt, und damit will er sagen, hier in der Gemeinde Jesu, da sind noch solche drin, die machen das so und so, das ist aber Verderben. Das ist der Weg des Verderbens. Da waren Propheten und auch falsche Propheten. Da waren Kinder Gottes und Kinder des Verderbnisses. Und auch hier müssen wir aufpassen, als Gemeinde Jesu, der sein Leib, der Leib des Christus ist, dass wir aufpassen, dass wir solche haben, die zur Gemeinde zählen, die am Brechen des Brotes teilnehmen, die durch das Brechen des Brotes bezeugen, wir sind ein Leib, dass sie auch zu diesem Leib gehören. Sonst haben wir eine Gemeinschaft, die einen anderen Leib ausdrückt. Hier müssen wir alle uns in die Verantwortung gerufen wissen, dass wir nur Kinder des Lichts an diesem Mahl des Herrn zulassen können und nicht mit den Unerlösten. Dafür wird der Herr uns zur Rechenschaft ziehen, wenn wir hier Geist und Ungeist vermischen oder zusammenwurbeln. Das will der Herr nicht.